Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das Thema heute brauche ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Das ist der Teil 3 von Jesus, der Retter ist da. Heute der Teil, der Retter des Leibes. Und dazu darf ich jetzt unseren lieben Thomas bitten.
Ja, guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Ich grüße euch ganz herzlich und vielen Dank, lieber Manu, für die Einleitung und die einleitenden Worte. Ja, heute Teil 3 aus dieser Serie Jesus, der Retter ist da. Und ich möchte noch ganz kurz beten zu Beginn. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass wir heute Zeit und Gelegenheit geschenkt bekommen haben. Es ist alles keine Selbstverständlichkeit, denn du musst immer wieder alles neu wirken und du tust es auch. Und so dürfen wir heute auf dein Heil, deine Rettung wieder neu blicken. Möge sie uns neu erfassen, möge sie es in uns bewirken, dass wir immer wieder neu durch dein Heil, deine Rettung uns erfassen lassen. Und dazu gib du heute Gnade zum Hören und vor allem jetzt auch Gnade zum Reden. Amen. Amen. Ja, wir haben ja gesehen in den letzten Malen, dass das ganze Grundthema der Schrift letztendlich ist, Jesus, der Retter, ist da. Die ganze Schrift zeugt von diesem großen Programm Gottes Hilfe, Heil, Rettung seinen Geschöpfen zukommen zu lassen. Und das finden wir ja von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten aufgeschrieben. Er, Gott selbst, der allmächtige, souveräne Gott, ja, er schreibt selbst die Heilsgeschichte seiner Schöpfung, eine Rettungsgeschichte. Und ich habe mal hier bei Heinrich Langenberg eine sehr schöne Definition oder eine sehr schöne Zusammenfassung gefunden, die möchte ich euch mal vorlesen zu Beginn. Was ist denn Heil und Rettung? Heil und Rettung umfasst alles, was Gott unternommen hat, um das in die Welt eingedrungene Unheil zu überwinden. Das Unheil oder Übel ist die Folge der Sünde. Heil und Rettung ist das Werk Gottes zur Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten Einheit zwischen Geschöpf und Schöpfer. Ja, weit darüber hinaus, zur Erreichung eines Heils, welches Gott vor der Schöpfung, also noch vor der Möglichkeit der Sünde und des Unheils gehabt hat. Der Heilsplan Gottes beschränkt sich nicht darauf, nur das Verlorene wiederzugewinnen, sondern durch die Geschichte von Sünde und Errettung soll die unbeschreibliche Herrlichkeit seines Wesens geoffenbart werden. Was Gnade, Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit ist, lernen wir nur auf diesem Weg kennen. Hier verherrlicht sich Gott durch die Offenbarung seiner Gnade in der Geschichte von Sünde und Errettung, also in der Heilsgeschichte. Das waren jetzt ein paar zusammengestellte Verse aus einer Definition, finde ich sehr gut, trifft es sehr gut. Und wir sind ja in dieser Reihe auf einer, ich sage jetzt mal, Überblicksebene. Ihr kennt das ja alles, wenn man mit Karten zu tun hat oder wenn man den Bayernatlas oder wer den, falls den nicht kennt, den Google Maps benutzt, dann kann man da reinzoomen, man kann rauszoomen und man hat verschiedene Maßstäbe und dann gibt es diese sogenannten kleinen Maßstäbe und die großen Maßstäbe. Und bei den großen Maßstäben, da sehen wir die Einzelhäuser und die Straßennamen, die Hausnummer, Briefkästen Und bei den kleinen Maßstäben, da sehen wir mehr die Landschaft dann im Überblick, die Zusammenhänge von Siedlungen, Bergen, Flüssen und Seen. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen oder wenn wir hier darüber reden, dann können wir uns entweder mit dem kleinen Maßstab oder mit dem großen Maßstab beschäftigen. Und wir sind jetzt hier wieder auf der Überblicksebene in dieser Serie, wo wir mehr so die Gesamtzusammenhänge betrachten wollen. Und dann geht natürlich manches Detail auch ein bisschen verloren. Da müssen wir uns dann wann anders damit beschäftigen. Das geht halt alles in einer guten Stunde eben nicht rein. Also heute auch wieder die großen Linien, die Basics, sage ich mal, unseres Glaubens, beziehungsweise besser gesagt die Grundlagen unserer von Gott geschenkten Hoffnung. Darum soll es heute auch wieder gehen. Und das Wort Rettung und Heil, das ist ja gleichbedeutend, das ist ja dieses griechische Wort Soteria, das finden wir 50 Mal im Neuen Testament. Und für das Wort retten gibt es verschiedene Formen im Griechischen, aber das meistverwendetste Wort Sozo, das gibt es allein mehr als 100 Mal im Neuen Testament. Und da sehen wir schon, wie gefüllt allein das Neue Testament hier mit diesen Begriffen ist. Und dann gibt es natürlich den Begriff des Retters, des Heilandes, Soter, ja, der Heiland, der Heilbringer, der Erhalter, der Bewahrer. Und das waren auch Titel für weltliche Herrscher. Die wurden seit Alexander dem Großen oft manchen Herrschern beigelegt oder sie nahmen diese Titel dann selbst für sich in Anspruch und haben damit ausdrücken wollen, wir sind Heilbringer und Erhalter unserer Untertanen. Ist natürlich nicht so gewesen, aber einer hat diesen Titel tatsächlich verdient. Es ist der Vater und der Sohn. Beide Male nennen sie sich an vielen Stellen Soter, Retter, Erhalter ihrer ganzen Schöpfung. Und darum soll es ja in dieser Reihe auch gehen. Und so haben wir im ersten Teil den verheißenen Retter uns angesehen und im zweiten Teil, wie der Retter zu seinem Volk Israel kommt und hier im Erdenleben unter seinem Volk gewirkt hat. Und dann ging es ja weiter. Wir haben da letztes Mal aufhören müssen, aber dann ging es ja weiter. Und da wollen wir uns jetzt nochmal ganz kurz dran erinnern, wie ging es denn weiter? Ja, also Israel ist ja eigentlich das Mittlervolk für die ganze Schöpfung gewesen. Durch Israel soll Heil und Rettung zu allen Nationen eigentlich kommen. Sie sollen ein Volk von Priestern, ein Eigentumsvolk sein. Sie sollen Gottes Heil und Rettung zu den Nationen hinaustragen. Das war ihre Aufgabe. Dazu wurden sie von Gott aus den Nationen heraus ausgesondert. Und mit diesem Volk, dem hat sich Gott geoffenbart. Diesem Volk Israel, dem hat er sich geoffenbart. Die anderen Nationen, die lässt er derweil ihre Wege gehen. Aber seinem Volk, dem offenbart er seine Heilsgedanken. Und er weist auch an ihnen sein Retterwesen. Ja, wir kennen ja alle die Geschichte. Wir lernen sie ja schon in der Kinderstunde, wie Gott sein Volk aus dem eisernen Ofen Ägyptens durch den wunderbaren Durchzug durch das Schilfmeer herausrettet. Ja, also da sehen wir das. Hier das erste Mal, Gott rettet sein Volk, denken wir an das Passafest. Und dann rettet er sie nicht nur heraus, er rettet sie auch durch die Zeit der Wüstenwanderung hindurch. Er zieht sie, er bereitet sie zu und schließlich rettet er sie auch in das verheißene Land, in sein Land. Und darum geht es auch heutzutage, es ist Gottes Land. Deswegen dieser Aufstand um dieses Volk und dieses Land. Ja, dann rettet er sie in sein Land hinein, also ein Hineinretten, ein in die Ruhe führen. All das hat Israel selbst erleben dürfen. Aber im alten Bund, auf dem Boden des Gesetzes, erweist sich dieses Volk eben als komplett untauglich, dieser Aufgabe, dieser Berufung nachzukommen. Nämlich eben, wie schon gesagt, ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation zu sein, eine für ihn abgesonderte, für ihn zur Verfügung stehende Nation zu sein. Ja, komplett untauglich dazu. Das gute geistliche Gesetz zeigt sich dem Volk gegenüber als komplett untauglich. Warum? Weil auch das Volk Israel, wie wir alle Menschen, unter die Sünde verkauft sind. Also Israel verfehlt seinen Auftrag komplett, kommt mehrfach unter Gottes Gericht. Wir kennen die biblischen alttestamentlichen Geschichten. Erfährt aber auch immer wieder sein gnädiges, göttliches Erbarmen und Eingreifen. Schließlich sendet er seinen Sohn, davon haben wir das letzte Mal gehört, zu ihrer Rettung als den verheißenen Messias, König, Erlöser und Retter. Was machen sie? Wir haben auch in der Einleitung davon gehört, sie nehmen ihn nicht an, sondern sie rufen, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Oder gib uns Barabbas. Barabbas, gib uns den Sohn des Vaters, aber unseres Vaters, den Ungerechten, nämlich Unser Vater, sagt der Herr Jesus ja selber, ist der Satan. Gib uns den Gerechten wollen wir nicht. Wir wollen den Barabbas, den Ungerechten. So lauten ihre Worte. Und das wären, wenn wir uns durch den Geist Gottes schon selbst haben kennenlernen dürfen, auch unsere Worte in dieser Situation gewesen. Wir hätten nicht anders gehandelt und nicht anders gerufen, wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären. Ja, wir haben es gehört, der absolut Gerechte wird in einen absolut ungerechten Prozess, 6 Verhöre. Warum 6? Es ist ja ein Menschentag, ein menschlicher Gerichtstag, 6 die Zahl des Menschen. Und er muss ungerecht sein, weil ein Menschentag immer ungerecht ist. Ein menschlicher Gerichtstag, in dem wird der Herr Jesus, der absolut Gerechte, von absolut ungerechten Menschen zum Tode am Kreuz verurteilt, aus seinem Volk ausgestoßen, an den Schandpfahl gehängt. Und erfüllt doch gerade darin den verborgenen Willen Gottes, nämlich eine Rettung für sein Volk, ja weit darüber hinaus für seine ganze Schöpfung zu bewirken, indem er die existenzielle Frage beantwortet. Und wie lautet die? Wie kann Sünde angesichts der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes überwunden werden? Die beantwortet unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und er tut es, indem er eben selbst stellvertretend für seine Schöpfung die Schuld des Kosmos auf sich nimmt, sich selbst zur Sünde machen lässt, zur personifizierten Sünde und sein Leben hingibt für seine Schöpfung, stellvertretend. Und zum Beweis der Rechtsgültigkeit dieses Opfertodes weckt der Vater den Sohn ja am 3. Tag auf. Und was ist jetzt? Jeder nun, der auf diese Tat vertraut, der auf Basis dieses Vertrauens zu ihm kommt, als seinem Retter, was macht Gott? Dem rechnet Gott dann die Gerechtigkeit seines Sohnes zu. Und zwar in der Art, als ob dieser Mensch niemals gesündigt hätte. Das ist die Weisheit Gottes, die nach menschlich-irdischen Maßstäben eine Torheit ist. Ja, Blödsinn auf gut Deutsch gesagt. Aber in Wirklichkeit Gottes Kraft ist, um jeden Glaubenden zu retten. Und diese frohe Botschaft, die verkünden ja dann seine Schüler unter seinem Volk, die frohe Botschaft von Heil und Rettung in seinen Namen. Und damit sind wir jetzt bei der ersten Folie. Ich habe mal wieder ein paar Bibelverse euch mitgebracht. Macht es leichter zum Nachlesen. Das war die zweite, gehen wir jetzt zurück. So sei euch, nein, das habe ich irgendwie zu viel. So, da sind wir, Dankeschön. Muss man hier heller machen, das sehe ich auch besser. So. Titel, nein, das ist auch die falsche. Ach, das ist eine 7, Moment. Falsche Richtung. Ja, Jesus, jetzt sind wir richtig. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in gar keinem anderen ist die Rettung zu finden, das Heil zu finden. Auch ist ja kein anderer Name unter dem Himmel uns Menschen gegeben, in dem wir die notwendige Rettung erlangen. Das ist die Botschaft der Jünger, der Apostel an sein Volk. Und letztendlich natürlich an alle Menschen. Und Gott bezeugt ihre Worte dann mit der Sendung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Wir kennen ja alle diese Begebenheiten. Aber auch diesem Zeichen widersteht dann das Volk Israel, angeleitet natürlich von ihren religiösen Führern. Und so fallen sie dann letztendlich, das ist ja ein Prozess, der viele Jahre dauert, ja dem Verstockungsgericht anheim. Und wie drückt es der Apostel Paulus am Ende der Apostelgeschichte aus? Wie drückt er dieses Verstockungsgericht aus? Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit dem Gehörsinn werdet ihr hören und doch keineswegs verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch keineswegs wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist abgestumpft und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen, um mit den Ohren hören, um mit dem Herzen zu verstehen und umkehren und ich sie dann heilte oder rettete. Ja, da zitiert der Apostel Paulus ja Verse aus dem Jesaja. Und das ist letztendlich dann dieses Verstockungsgericht über Israel. Sie können die Botschaft nicht mehr hören, nicht mehr annehmen. Wir fragen uns, wie lange dauert dieses Gericht? Es gibt ja Gläubige, die sagen, für immer. Ja, Israel ist beiseite gesetzt. Wir aber wissen, nein, Gott hat einen Zeitraum von 2 Gottestagen bestimmt. Danach wird er sich wieder Israel zuwenden durch seinen Sohn. Diese 2 Gottestage sind aber noch nicht abgelaufen. Noch liegt eben diese Decke über ihnen. Auch wenn Einzelne natürlich jetzt schon Jeschua als ihren Messias erkennen. Aber im Gesamten als Volk liegt diese Decke noch über ihnen. Und da braucht es noch viel Druck, Bedrängnis, bis sie dann letztendlich tatsächlich ihren Messias auch einmal annehmen werden. Wir wissen das ja und kommen dann auch im vierten Teil dann noch drauf zu sprechen. Mit der zeitweisen Zurücksetzung Israels ist nach Gottes Heilsplan aber jetzt eben der Moment gekommen, um etwas zu tun, was bisher noch nicht offenbart bekannt gemacht worden war, nämlich, dass Menschen aus den Nationen sein Heil, seine Rettung zukommt, und zwar auf ganz neue Art und Weise, nämlich ohne den Mittlerdienst des Volkes Israel. Und das lesen wir hier. Ich glaube, ich drücke mal die falschen Tasten, das ist falsch eingestellt. So, Apostelgeschichte 28. So sei euch denn kundgetan, den Nationen ist dieses Heil Gottes gesandt, sagt der Apostel Paulus. Die werden auch darauf hören. Also der Zeitpunkt ist gekommen, eines seiner großen Geheimnisse zu enthüllen. Und er tut das eben durch den einen Mann, den er dazu als sein Werkzeug, als seinen Apostel herausgerufen hat, nämlich den Apostel Paulus. Und wie lautet denn die Zentralbotschaft? Die lautet, Gott bereitet seinem Sohn eine Auswahl zu, eine Körperschaft aus Israel, aber auch vor allem aus allen Völkern. Und er nennt sie die Gemeinde, die da den Leib des Christus eben bildet. Und davon lesen wir zum Beispiel hier im Epheser 3, Vers 1, diese wichtigen Verse, wir kennen sie natürlich alle. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl schon gehört von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben worden ist. Dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis bekannt gemacht wurde, wie ich es vorher kurz beschrieben habe, also in den Versen, die davor stehen. Daran könnt ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus erkennen, das in anderen Generationen den Menschensöhnen nicht bekannt gemacht worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde. Was wurde geoffenbart? Dass nämlich Angehörige der Nationen Miterben sind und mit zum Leib gehören und mit Anteil haben an der Verheißung, und zwar in Christus Jesus, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch das Geschenk der Gnade Gottes, die mir zuteil wurde, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Und damit sind wir jetzt bei unserem heutigen Thema angelangt. Jesus, der Retter seines Leibes. Ja, die Existenz dieser Körperschaft war bisher eben nicht bekannt gemacht. Und die Art und Weise, wie jetzt diese Körperschaft berufen wird, andersrum, die Berufung dieser Körperschaft, die zukünftigen Aufgaben, die Ziele der Leibesgemeinde, die unterscheiden sich deutlich von denen Israels und anderen Heilskörperschaften. Das wissen wir, Israel hat weiterhin eine Aufgabe an den Nationen, an dieser irdischen Schöpfung. Und wir lesen natürlich, können wir heute nicht darauf eingehen, darum, dass diese Körperschaft des Christus zusätzlich auch noch Aufgaben hat, die unsichtbare Welt, die Engelswelt umfassen. Ja, Dinge, für die wir bisher noch gar kein so großes Verständnis haben, die Schrift auch teilweise nur andeutet. Aber da sind unsere Aufgaben eben auch zu sehen. Also die Berufung, die Aufgaben, Ziele sind eine andere. Die Grundlage der Rettung, des Heils, die folgt aber den ewig gleichen Heilslinien. Und die ist auch immer für alle Heilskörperschaften gleich. Es ist nämlich, das wissen wir alle, das ein für alle Mal geschehene, ewig gültige Heilsmittel, das kostbare Blut des Sohnes Gottes. Wir werden das noch sehen. Das heißt, die Tat von Golgatha, als der Sohn sein Leben in den Tod gab, die Schuldfrage ein für alle Mal abschließend klärte, auferweckt worden ist, wir haben es schon gehört, und zum Kyrios, zum Herrn über Leben und Tod gemacht wurde. Römer 14, Vers 9, können wir das so wunderbar nachlesen. Das ist die Grundlage allen Evangeliums, aller Botschaft des Heils und der Rettung. Und deswegen schreibt der Paulus ja auch im Römerbrief von dem Evangelium Gottes über seinen Sohn, dass er im Voraus durch seine Propheten in heiligen Schriften verheißen hat, der dem Fleisch nach aus dem Samen Davids hervorgegangen ist, dem Geist der Heiligkeit nach aufgrund von Totenauferstehung als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt wurde. Jesus Christus, unser Kyrios. Durch seine Tat von Golgatha, durch sein Blut, hat er Frieden gestiftet und eine Versöhnung geschaffen, die einmal ja die ganze Schöpfung erreichen und umfassen wird. Kolosser 1, Vers 20. Er ist der Mittler Gottes und der Menschen. Die Bestandteile seines Heils- und Rettungswerkes offenbaren zutiefst die Gerechtigkeit Gottes, die nun jeden Glaubenden zuteil wird. Davon haben wir ja gerade schon gehört. Ja, in seiner Person, in unserem Herrn Jesus, ist die ganze Gnade, Güte, Liebe, Barmherzigkeit Gottes ja leibhaftig erschienen. Und das ist das, was ja auch Titus 2, Vers 11 so schön ausdrückt. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, allen Menschen Heil und Rettung bringend. Ja, es heißt hier wirklich alle Menschen. Sein Heil kennt keine Schranken. Dort im Sohn seiner Liebe, vor allem auch dann, wo er den Gehorsam bewiesen hat, ja, er wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz von Golgatha, da erfüllt sich dann dieser wunderbare Vers aus Psalm 85, die auf der Hauskreisfreizeit waren, kennen ihn schon und natürlich so vom Bibellesen kennen wir ihn auch schon, 85 Vers 10, aber er ist so wunderbar, deswegen wollte ich ihn noch einfügen. Da heißt es, Güte oder Gnade und Liebe und Wahrheit oder Vertrauenswürdigkeit und Treue sind sich begegnet in seinem Sohn. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst, nämlich sich vereinigt durch sein Opfer auf Golgatha. Das ist unser Herr Jesus Christus hier in diesem Psalm beschrieben. Ja, sein auf Golgatha basierendes Heil umfasst dabei die Befreiung, die Sicherheit, die Bewahrung und Heilung und die Gesundheit aller, die im Glauben ihm vertrauen. Ja, das ist einfach was Großartiges. So umfassend ist Heil und Rettung, Sicherheit, Bewahrung, Heilung, Gesundheit aller, die ihm im Glauben und Vertrauen. Und sie zeigt sich, ja, worin zeigt sich jetzt sein Heil, seine Rettung? Ich habe mal ein paar Punkte aufgeführt, es sind vielleicht auch mehr. Sie zeigt sich in Erlösung und Loskauf von der Schuld durch das Lösegeld des Opfers Christi. Ich nenne jetzt immer nur eine Bibelstelle, es gibt immer mehr dazu. 1. Timotheus 2, Vers 6. Freilassung aus aller Gefangenschaft, Rainer. Epheser 4, Vers 8. Du hast zwei, ich kann sie dir auch nachträglich dann noch geben, Sabine, gerne die Liste. Du hast zwei Predigten darüber allein gehalten, nur über dieses Thema Freilassung aus Gefangenschaft. Versöhnung durch Schaffung einer neuen Beziehungsgrundlage zwischen Gott und Menschen. Römer 5, Vers 11. Rechtfertigung, Zurechnung der Gerechtigkeit Christi. Römer 5, Vers 17. Vergebung aller Vergehungen und Sünden, Epheser 1, Vers 7. Bewahrung, Epheser 5, Vers 29. Heiligung, 1. Korinther 1, Vers 30, kommen wir noch drauf. Und dann ganz wichtig, abschließende Verherrlichung, Römer 8, Vers 30. Sein Heil ist universal, gilt der ganzen Schöpfung. Aber, und das ist auch immer wichtig, er offenbart es nicht allen auf einmal. Jetzt sind die eben an der Reihe, die, wie vorher schon gesagt, die Körperschaft, Leib des Christus bilden sollen und die dazu, und das ist eben entscheidend, vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind. Auch daran erkennen wir die völlige Souveränität unseres Gottes. So heißt es im Epheser 1, Vers 4, hat er uns doch schon vor Grundlegung der Welt in ihm dazu auserwählt, dass wir heilig und untadelig seien vor seinem Angesicht in Liebe. Heilig und untadelig vor seinem Angesicht in Liebe. Und wir erkennen bei der Rettung des Leibes auch ein Muster, nämlich das Muster, das wir vorhin schon angesprochen haben, wie Yahweh, Gott, an seinem Volk zu Beginn gehandelt hat und das dann später auch noch einmal tun wird, Teil 4. Ja, so finden wir auch im Leben eines jeden Gläubigen eine dreifache Rettung. Eine dreifache Rettung, das sind dann die drei Hauptpunkte, auf die wir jetzt noch kommen. Nämlich erstens ein Herausretten aus Ägypten, dem Machtbereich der Finsternis. Ein Hindurchretten durch die Wüste unserer Welt oder Lebenszeit, jetzt wo wir diesen Fleischesleib an uns tragen. Und ein Hineinretten in das Land der Verheißung, in das nie endende Sein bei unserem Herrn Jesus Christus. Also, der Retter des Leibes, das ist die große Überschrift. Und dem wollen wir heute mal an diesen drei Aspekten nachgehen. Und der erste Punkt eben Herausrettung. Herausrettung aus Ägypten. Wie beginnt denn das? Wie schafft es in Anführungszeichen, der Geist Gottes, einen, der vor Grundlegung der Welt dazu berufen ist, dann tatsächlich herauszuretten. Ja, es beginnt mit dem Hören des Evangeliums, mit dem Wort vom Kreuz, 1. Korinther 1, Vers 18. Gott öffnet das Menschenherz für seinen heiligen Ruf. Da gibt es auch schöne Bibelstellen, die Lydia zum Beispiel. Ja, das ist ein schönes Beispiel. 1. Korinther 1, Vers 18, habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber wir kennen das Wort. Denn das Wort vom Kreuz ist zwar denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, Gottes Kraft. Und in dem Moment, wo das Herz geöffnet wird, wird Gottes Kraft in diesem Herzen wirksam. Und zwar so, dass dieses Herz anfängt zu vertrauen, zu glauben, Vertrauen zu schenken dem, was es jetzt an Evangelium hört. Und dann antwortet dieses Herz eben mit Glaubensgehorsam auf dieses Evangelium. Das Herz erkennt, der Mensch erkennt seine eigene Situation. Ich bin ein verlorener Sünder und brauche die wunderbare Rettung des Sohnes Gottes. Und er vertraut darauf, dass dieser ihn auch retten kann. Er ruft diesen Namen, den Namen Jesu Christi an und ruft um Rettung und erfährt Heil und Rettung in diesem Augenblick. So heißt es ja hier in Römer 10. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Munde bekennt man zur Rettung. Denn ein jeder, auch wieder Heilskörperschaft übergreifend, ein jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir haben es hier im Vers 10 schon gehört, mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit. Gerecht gesprochen, aus Glauben hat ein solches Menschenherz nun augenblicklich Frieden mit Gott durch die Tat seines Sohnes, durch unseren Herrn Jesus Christus. Lesen wir ja im Römer Kapitel 5, Vers 1. So einfach und doch so schwer, denn der Glaube ist ein Geschenk Gottes, reine, unverdiente Gnade. Ja, Epheser 2, Vers 8 oder hier unser Vers jetzt. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja gerettet und berufen mit einer heiligen Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus schon vor ewigen Zeiten, vor Äonen gegeben worden ist. Grundlage ist und bleibt aber immer das Blut des Gekreuzigten. Den, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Ja, und jetzt hat sich alles verändert, radikal. Ein solcher Mensch ist von einem Fernen zu einem Nahen geworden, durch dieses Blut, ja, durch die Tat von Golgatha. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Epheser 2, Vers 13. Neues Gottesleben, ein neuer Mensch ist in ihm gezeugt und geboren worden, durch den Heiligen Geist. Ja, in dem Moment ist etwas ganz Neues, eine neue Schöpfung in ihm entstanden. Er wurde mit Christus lebendig gemacht und die Liebe Gottes ist durch seinen Geist auch in sein Herz ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Und er wurde aus der Gewalt der Finsternis befreit, ja, herausgerissen und dem Geist nach versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Er ist jetzt, Achtung Andi, ein Himmelreichsbürger. Die Liebe und er hat seine Bürgerrechte dort oben in diesem Königreich. Also wir haben immer irgendwo ein Bürgerreich. Bisher ist es halt in diesem Kosmos. Ja? Und jetzt plötzlich ist unser Bürgerrecht oben in dem himmlischen Königreich, wo er, der Sohn seiner Liebe, König ist. Da sind wir jetzt oben mit hinein versetzt. Und das lesen wir auch hier, Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgertum oder unser Bürgerrecht kann man auch das bezeichnen, jedoch ist in den Himmeln, von wo wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten. Also da oben haben wir jetzt unsere Zugehörigkeit. Ist doch etwas Wunderbares. Aber wir leben jetzt eben in dieser Spannung. Ja, wir sehen uns ja noch hier, ja, und heute sind Wahlen und da dürfen wir auch noch hingehen, ja, und so weiter. Wir leben dem Fleische nach noch in diesem Kosmos, aber dem Geiste nach, das leben wir hier, ja, in diesem neuen Bürgertum beim Vater und beim Sohn. Ja, und hier dieser Philipper 3, Vers 20, möchte ich nur kurz hinweisen, weil das so schön ist. Hier sehen wir auch, der nimmt Bezug auf zwei Teile unserer Rettung. Ja, im ersten Teil auf unsere Herausrettung, Und dann auf den dritten Punkt auch, nämlich unsere Hineinrettung, weil wir lesen ja hier von dem Retter, den wir noch erwarten. Ja? Das ist dann der dritte Teil, der dritte Punkt heute. Und dann ist da noch etwas Entscheidendes geschehen. Ja, auch ganz wichtig, und das haben wir auch in unserem Eingangslied so ein bisschen in dem Text auch schon ja, dargestellt gesehen. Wisst ihr nicht, dass jene, die Unrecht tun, 1. Korinther 6, Vers 9, Gottes Königsherrschaft nicht ererben werden? Die werden keinen Anteil haben an diesem Königreich. Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, weder Lustknaben, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habgierige, auch keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden Gottes Königsherrschaft ererben. Warum? Weil diese ja im Fleisch sind. Und solche Leute wart ihr zum Teil. Ja, das schreibt er hier an die Korinther und das schreibt er genauso an uns. Und jetzt ist eben das Entscheidende passiert in der Zwischenzeit. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerecht gesprochen worden im Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist das Entscheidende. Er hat uns abgewaschen, er hat uns geheiligt und er hat uns gerecht gesprochen. Das ist der herrliche neue Stand eines jeden Gotteskindes. Er hat uns fähig gemacht, so steht es im Kolosser 1, Vers 12, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns fähig gemacht. Er hat uns rein gemacht. Er hat uns Kleider der Gerechtigkeit gegeben, weiße Kleider. Ja, und durch diesen Geist, ja, der das alles bewirkt hat in dem Menschen, der jetzt neugezeugt ist, durch diesen Geist wird der Mensch dann auch in den Leib des Christus eingegliedert. 1. Korinther 12, Vers 13 steht, das habe ich jetzt nicht dabei, aber da steht das. Ja, durch diesen Geist sind wir hineingetauft und zu einem Leib zusammen geschweißt worden, sage ich jetzt mal. Ja, dieser Geist bringt dann auch diejenigen, die zum Leib dazugehören, in diesen Leib hinein. Und durch diesen Geist kann und darf dann auch sich ein Mensch, eben Gott, der bisher eben nur Gott war, eben im Vertrauen und im Glauben nähern und darf ihn seinen Vater, ja sogar seinen Papa nennen, Römer 8, Vers 15. All das ist jetzt, wie gesagt, nur im Überblick hier möglich, aber ganz was Wunderbares. Ja. Wir haben jetzt Zugang zum Vater durch unseren Herrn Jesus Christus und nennen ihn nicht nur allmächtigen Gott, was er weiterhin ist, sondern er ist unser Papa geworden. Wie wunderbar. Er hat uns, ja, wie vorhin gerade gesagt, durch das Blut Christi, durch das Bad, durch die Waschung der Geistestaufe bei der Neuzeugung, hat er uns von aller Sünde und Befleckung gereinigt, ganz neu gemacht. Und das beschreibt auch hier der Paulus in dem Titusbrief so wunderbar. Ich möchte mal die Verse 4 bis 7 aus Titus 3 nach einer anderen Übersetzung lesen, die das aber aus meiner Sicht ganz gut wiedergibt. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, im reichen Maß über uns ausgegossen. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Also, er hat uns gewaschen, er hat uns erneuert durch den Heiligen Geist und wir sind jetzt in einen Stand hineingekommen, der vollkommen und auch abgeschlossen ist. Ja, aber es ist eben unser Stand. Und jetzt geht es aber weiter. Unsere Füße, ja, mit denen wir hier in einem Bild ja, noch durch den Staub der Erdenwüste laufen, die werden weiterhin beschmutzt. Und dieses Bild, das finden wir so wunderbar in Johannes 13. Und das möchte ich uns jetzt mal lesen. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fängt an, seinen Schülern die Füße zu waschen und sie mit dem Leinentuch zu trocknen, also er ist der Herr Jesus, das er sich umgebunden hatte. Es kommt nun Simon Petrus. Der sagt zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich tue, kannst du jetzt nicht verstehen, du wirst es aber hernach begreifen. Petrus sagt zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen in Ewigkeit. Jesus entgegnet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Simon Petrus sagt zu ihm, Herr, wenn es so ist, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Unser Petrus wieder. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, braucht sich nicht mehr zu waschen, ausgenommen die Füße. Er ist ja ganz rein. Ja, wir sind ganz rein gemacht, ganz gewaschen. Wir brauchen es nicht noch einmal waschen, ausgenommen die Füße. Und darum geht es jetzt in unserem zweiten Teil, der Hindurchrettung. Ja, dem Stand nach sind wir vollkommen, aber wir haben ja auch einen Wandel hier durch die Wüste dieser Erdenzeit. Und deswegen heißt dieser Punkt jetzt Hindurchrettung und der Unterpunkt Heil und Heilung durch Heiligung oder werde ein Geistesmensch. Ja, wir haben eben von dem wunderbaren Stand, in dem wir Gläubige in dem Augenblick unserer geistlichen Zeugung oder Geburt hineingelangt sind, gehört. Und nun beginnt die zweite Phase eben, der Wandel des gläubigen Gotteskindes. Und auch hier benötigen wir ein permanentes Hindurchretten unseres Heilandes. Ja, permanent. Und zwar Errettung von der Gewohnheit und der Herrschaft der Sünde, Befreiung von Bindungen und Verkettungen an die Sünde. Denken wir nur an Johannes 8, Vers 36. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber geschieht das alles in einem Moment? Nein, es ist ein lebenslanger Prozess manchmal. Ja, und wenn ich in mein Herz hineinblicke, soweit es mir der Geist das auch zeigt, da gibt es vielleicht viel, viel mehr noch. Aber das, was ich sehe, da weiß ich, das sind eben noch nicht, längst nicht alle Herzenskammern so geöffnet, dass er hier alles schon eingenommen hat. Da ist immer noch viel Eigenwille, Eigenes, noch viele Flecken und Runzeln. Und das ist genau diese Aufgabe. Und dies sind die Verse, von denen wir ja gehört haben, dass der Herr Jesus Christus eben der Retter des Leibes ist. Und er tut es, ja, indem er sich selbst für sie dahingegeben hat. Und dann heiligt er sie, reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Ja, damit er hier eine Körperschaft hat, die ja, ihn verherrlicht, die tadellos einmal vor ihm steht, eben ohne Flecken, ohne Runzel, heilig für ihn abgesondert zur Verfügung steht. Und das ist jetzt Teil eben dieser zweiten Phase der Hindurchrettung. Da arbeitet der Heilige Geist an uns. Er hat uns so sehr geliebt, dass er sich für uns dahingab und nun will er auch die Heiligung seiner Körperschaft vollenden. Das Haupt reinigt seine Glieder im Wasserbad des Wortes. Das heißt, im Lesen zum Beispiel seines Wortes und unter der Leitung des Heiligen Geistes geschieht diese Zubereitung. Aber wo kommen wir denn alle her? Wo stehen wir? Was ist die Stunde Null, die Ausgangssituation in dem Moment, wo wir zu Glauben kommen? Und hier möchte ich mal Römer 7 ein bisschen anders auslegen. Römer 7, Vers 21. Schreibt der Paulus ja die eindrücklichen Worte, so entdecke ich bei mir das Gesetz, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Mit Gesetz dürfen wir hier auch immer Gesetzmäßigkeit einsetzen. Ja? Eine Gesetzmäßigkeit entdecke ich in mir, sagt der Paulus, dass das Böse bei mir vorhanden ist, während ich doch das Gute tun will. Denn ich stimme dem inneren Menschen nach dem Gesetz Gottes freudig zu, erblicke aber zugleich in meinen Gliedern ein anderes Gesetz, das dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet, und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das sich in meinen Gliedern auswirkt. Was für ein elender Mensch bin ich doch? Wer wird mich aus diesem Todesleib erretten? Ja, viele haben sich schon gefragt, wie ist das Kapitel 7 des Römerbriefes, vor allem die letzten Verse, eigentlich zu verstehen? Wer spricht hier eigentlich? Paulus zur Zeit als gesetzestreuer Jude, wo er mit gesetzlichen Mitteln, ja, das Gute bewirken wollte, bevor er zu Christus fand. Aber er spricht eben auch hier von dem inneren Menschen. Und dieser Begriff, den finden wir an anderen Stellen auch. Und er bezieht sich eigentlich auf den neuen Menschen, den neugezeugten Menschen, der im Konflikt steht mit dem Fleisch, das dem Gesetz der Sünde dient. Und ich denke, so dürfen wir diese Verse, ich sage jetzt mal, auch verstehen. Der neue Mensch, ja, will zur Stunde Null das Gute tun. Er will es tun. Ja. Er hat Freude am Gesetz Gottes. Er kann es aber nicht, weil das Fleisch ihn daran hindert. Er hat Gefallen an den Geboten Gottes, und an den Geboten unseres Herrn Jesus. Er kann sie aber nicht tun. Ja, dieser Konflikt, lesen wir dann in anderen Stellen, der wird auch nicht aufhören. Fleisch bleibt immer Fleisch. Ja, unser Leib der Sünde und des Todes, der wird immer auch dieser Herrschaft unterworfen bleiben. Fleisch wird sich höchstens fromm tarnen, zum Beispiel durch neue Rituale und Regeln. Aber es wird nie fromm werden, nie wirklich ja, gehorsam dem Willen Gottes werden. Und diesen Zwiespalt hier sieht es der Apostel Paulus und sagt, was für ein elender Mensch bin ich doch. Wer wird mich aus diesem Todesleib erretten? Was für eine Dramatik. Ja? Was kann denn hier diesen Menschen, der jetzt neues Leben in sich trägt, dazu verhelfen, dass er doch das Gute tun kann? Die Antwort gibt der nächste Vers. 25. Dank aber sei Gott, der dies zu tun vermag, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen, in manchen Übersetzungen steht auch zweimal das Wort Charis. Es kann ein Hinweis auf die Gnade sein. Aber auf jeden Fall, Paulus ist hier sehr zuversichtlich, dass es einen Ausweg gibt. Er dankt Gott, der vermag es zu tun, durch Jesus Christus, meinem Herrn. Aber der Ist-Stand ist immer noch, so diene ich nun als Sklave, und jetzt ganz wichtig, auf mich selbst gestellt, einerseits mit der Vernunft, dem Gesetz Gottes, andererseits mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Auf mich selbst gestellt bleibt es bei diesem unlösbaren Konflikt. Also Gott vermag da etwas durch unseren Retter zu tun. Natürlich, sonst wäre er ja auch kein Retter. Aber dazu muss ich hier zum Zeitpunkt der Stunde Null erst noch etwas lernen. Das Rettungsmittel ist nämlich in die Herzen der Gläubigen ausgegossen. Es ist der Heilige Geist. In ihm gilt es nun zu lernen zu wandeln. Tue ich das nicht, wandle ich ja automatisch im Fleisch und diene dem Gesetz der Sünde, das ja immer noch in meinen Gliedern ist. Und wenn wir jetzt den nächsten Teil anschauen, Römer 8, so gibt es nun keine Verurteilung für die in Christus Jesus Lebenden, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt also eine neue Gesetzmäßigkeit, die des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und die befähigt jetzt hier doch aus diesem, ja, ich sage jetzt mal, aus dieser elenden Situation befreit, sich befreien zu lassen. Und das wollen wir uns jetzt noch genauer anschauen. Das Wunderbare, ja, in dieser neuen Gesetzmäßigkeit des Geistes und des Lebens stehend, bin ich grundsätzlich eben freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es hat keinen Anspruch mehr an mich. Schreibt er dann Römer 8, Vers 12 und 14, bis 14 der Apostel Paulus dann so wunderbar. So sind wir also, Brüder, nicht dem Fleisch gegenüber als Schuldner dazu verpflichtet, nach Art des Fleisches zu leben. Vorher, ja, wo ich noch nicht den Heiligen Geist in mir hatte, wo ich noch nicht neu gezeugt war, konnte ich gar nicht anders leben. Aber jetzt bin ich nicht mehr dazu verpflichtet. Denn wenn ihr nach Art des Fleisches lebt, so werdet ihr sterben müssen. Es ist aber immer noch möglich für einen Gläubigen. Wir können noch nach dem Fleisch leben. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann tue ich das leider auch noch sehr oft. Wenn ihr aber durch den Geist das gottfeindliche Tun und Treiben des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Also das Mittel, diesen Leib des Todes im Zaum zu halten, das Gute doch vollbringen zu können, ist der Geist Gottes, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Das darf ich nun tagtäglich neu lernen und immer wieder auch dann mit seiner Hilfe umsetzen. Ich kann eben jederzeit noch dem Fleisch gemäß leben, aber ich muss es nicht mehr. Ja, und deswegen schreibt der Paulus ja auch an die Galater, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches gewiss nicht ausführen. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so seid ihr nicht unter Gesetz. Ja, dann braucht es das auch nicht mehr. Brauchen wir keine Rituale, keine Regeln mehr. Wenn wir uns vom Geist leiten lassen, dann bewirkt er in uns, dass wir ihm wohlgefällig sind, das Gute tun können. Aber wie gesagt, diesen Wandel im Geist, den müssen wir eben lernen. Und das braucht ein ganzes Leben lang. Es ist auch ein Prozess, der vielleicht zu Erdenzeiten oder was heißt nur vielleicht, mit Sicherheit nicht völlig abgeschlossen sein wird. Der Heilige Geist erzieht uns eben, und es gilt dann, sich diesem Wirken des Geistes nicht zu entziehen. Das können wir nämlich. Ja? Wir haben ja unseren Willen. Ja? Wir können uns dem Wirken des Geistes auch entziehen. Ich sage mal, zumindest zeitweise. Und wie nennt die Schrift diesen Prozess? Es ist die Heiligung, die nach 1. Thessalonicher 4, Vers 3 Gottes eindeutiger Wille für uns ist. Aber schauen wir nochmal in den Titusbrief. Titus 2, Vers 11. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, allen Menschen Heil und Rettung bringen. Das haben wir schon gelesen. Und jetzt, und sie erzieht uns dazu, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Weltzeit zu leben. In diesen Versen aus Titus 2, 11 bis einschließlich 14, die lesen wir dann später noch, da steckt das ganze Programm Gottes für uns. Ja, es sind wunderbare Verse, also eine wunderbare Zusammenfassung. Und das Ziel aller Heiligung, aller Erziehungswege Gottes ist es, dass wir jetzt, ja, nicht erst, wenn wir bei ihm sind, sondern jetzt schon, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden absagen. Und dann kommen vier Begriffe, auf die wir jetzt leider, drei Begriffe, auf die wir jetzt leider nicht eingehen können, nämlich besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Weltzeit zu wandeln. Ja, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das ist Teil dieser Hindurchrettung. Entscheidend ist eben, dass die Gnade Gottes uns erzieht, unser Herr Jesus Christus. Sie tut es eben aus Liebe, ja, aus reiner Liebe. Aber sie gebraucht eben oftmals Erziehungswege und Mittel, die unserem alten Menschen gar nicht gefallen. Das sträubt sich dagegen, oder der sträubt sich dagegen. Es sind eben diese Bedrängnisse, diese Einengungen, ja, die uns erst einmal oft nicht gefallen. Wer kennt sie nicht in seinem Leben? Und jeder, ja, ich würde jetzt mal so sagen, jedes Glied am Leib des Christus, der die nicht kennt, da wird es dann schon spannend, ja, ob er überhaupt neues Leben hat, weil es ist etwas ganz Normales, in irgendeiner Form Bedrängnisse, Einengungen zu haben, die einen neu und ganz, ja, ganz besonders auf ganz neue Art und Weise immer wieder dann auf den Herrn blicken lassen, die in uns Dinge beseitigen, ausräumen, wegräumen, die eben nicht zu ihm passen, die wir dann aufgeben, die uns frei machen, vor allem von uns selbst, von unserer elendigen Selbstsucht, von unserer elendigen Eigenliebe. Und das drückt auch der Hebräerbrief hier aus. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ja, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Aber das ist eben kein ungerechtes, kein über die Maßen maßloses Züchtigen, wie das uns als menschliche Väter manchmal passiert, sondern das ist ganz passgenau auf uns zugeschnitten. Und der Hintergrund für die Züchtigung ist immer seine Liebe. Deswegen gilt Vers 7, haltet geduldig aus unter der Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ja, wenn wir gezüchtigt werden, dürfen wir auch immer wissen, der Vater handelt an uns. Aber noch einmal, entziehen wir uns seiner Erziehungswege nicht, die uns zu geistgeleiteten Kindern zubereiten wollen. Denn wie heißt hier in Römer 8, Vers 14, noch einmal, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Aber was ist, wenn uns dann doch einmal wieder bewusst oder unbewusst Zielverfehlung, ja, überfällt, wenn wir Zielverfehlung, Sünde begehen, im Fleisch gewandelt sind? Was ist dann? Jetzt haben wir das alles so der Theorie nach so wunderbar gehört, und schon in wenigen Minuten kann ich hier etwas sagen, was falsch ist, was Sünde ist. Ja? So schnell geht es oft. Im Fleisch leben, im Fleisch wandeln, was ist dann? Dann dürfen wir jederzeit zu ihm kommen und im Selbstgericht ihn immer wieder alles hinlegen. Wie heißt es in dem uns bekannten Lied, wenn uns Not und Sünde überfällt, dann ist er der Treue, der uns hält, und er will uns vergeben. Singen wir ja oft in der Jungschar. Und so ist es auch. Unser Herr selbst, er lernte ja an dem, was er litt, den Gehorsam, Hebräer 5, Vers 8. Und er selbst kennt ja unsere Schwachheiten, kann mit ihnen mitfühlen, weil er in allen, wie wir, versucht worden ist, mit Ausnahme der Sünde. Ja, er blieb ohne Sünde. Und so dürfen wir auch immer wieder in Zeiten der Not, Sünde, Anfechtung in freudiger Zuversicht zu ihm kommen. Zum Vater kommen, zu ihm kommen, vor den Thron der Gnade treten und Gnade erlangen zu rechtzeitiger Hilfe. Hebräer 4, Vers 16. Was für ein wunderbares Vorrecht. Jederzeit dürfen wir da hinzutreten und dürfen Gnade und Erbarmen finden zu rechtzeitiger Hilfe. Denn er, unser Herr Jesus, ist ja derjenige, der hohepriesterlich für die Seinen eintritt. Er bittet für uns. Er verwendet sich für uns. Ja, und das tut er auch immer wieder neu vor dem Verkläger, ja, der immer wieder herantritt und dann sagt, du schau mal, was der schon wieder gemacht hat. Nicht zum ersten Mal, sondern zum eintrillionsten Mal. Und dann sagt unser Herr Jesus Christus, ich habe bezahlt. Und das finden wir eben so wunderbar auch in Römer 8, Vers 34 beschrieben. Wer sollte verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde, der auch zu Rechten Gottes sitzt. Und jetzt kommt's, der auch bittend für uns eintritt, sich für uns verwendet. Jetzt können wir uns da mal Gedanken machen, gehen wir jetzt nicht auf ein, was bittet denn der Sohn? Ja? Um was bittet er denn? Und für was alles verwendet er sich denn für uns? Aber hier finden wir das so schön zusammengefasst. So dürfen wir immer wieder neu hinzutreten, alles in sein Licht stellen und uns durch sein Blut, und jetzt sind wir wieder bei diesem Bild, die staubbedeckten Füße reinigen lassen. Er ist treu und wahrhaftig und gerecht und vergibt alle Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht unser Leben führen, das heißt ihm immer wieder alles auch ins Licht hineinstellen, hineinbringen, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Die Füße werden wieder blitzeblank gewaschen. Und dann geht es wieder weiter. Und wie oft dürfen wir das tun? Sprüche 24, Vers 16. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Die Gottlosen aber stürzen nieder im Unglück. Also siebenmal. Siebenmal. Und dann ist vorbei. Nein. Wir kennen ja, der Petrus mal wieder fragt einmal den Herrn, wie oft er seinen Bruder vergeben soll. Und dann sagt der Herr Jesus, nein, nicht nur siebenmal, 70-mal sieben. Was heißt sehr, sehr oft oder anders ausgedrückt, immer. Und wenn der Petrus dem Nächsten so oft vergeben soll, wie oft vergibt uns dann der Herr? Genauso oft, ja, immer. Und deswegen ist dieses siebenmal hier nicht die Zahl an und für sich, die daher gemeint ist, sondern natürlich die Symbolik. Ja. So lange dürfen wir zu ihm kommen, bis wir an der Stelle eben nicht mehr fallen, ja, bis wir vollkommen sind an dieser Stelle. Aber bis dahin dürfen wir zu ihm kommen. Und dann richtet er uns wieder auf und wir dürfen uns wieder neu zusprechen lassen. Ja. Wir stehen auf und dann geht es wieder neu los. Die Füße sind gewaschen und es geht neu los in dem Wissen, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes oder den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Dann geht es wieder weiter in diesem Wissen. Ich darf wieder neu anfangen, geistgeleitet zu wandeln. Und so wollen wir uns, und das, wie gesagt, ist Teil dieser Hindurchrettung, die Heiligung eben immer wieder zu dieser Heiligung ermuntern lassen. Und zwar mit einer biblischen Überlogik, die nur der Glaube erfassen kann. Biblische Überlogik, hier finden wir, gibt es mehrere Stellen, aber hier finden wir eine sehr schöne. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur während meiner Anwesenheit, sondern noch viel mehr jetzt in der Zeit meiner Abwesenheit, arbeitet an der Vollendung eurer Rettung mit Furcht und Zittern. So fordert der Paulus hier die Philipper auf. Ihr sollt an der Vollendung eures Heils, eurer Rettung mit Furcht und Zittern arbeiten. Ja, wir wollen an unserer Hindurchrettung, in diesem Fall eben der Heiligung, arbeiten, sie vollenden, verwirklichen, ausführen, ganz erarbeiten, so heißt das, dieses Wort. Das hat alles diese Bedeutungen. Ja, sie bis zur Vollendung durchführen, fertig machen. Aber das wäre zu einseitig. Gleichzeitig gilt, Gott ist es ja, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und der Heinz Schumacher sagt dazu sehr schön, Gott wirkt alles in den Seinen. Und doch hat der Mensch eine begrenzte Freiheit und Verantwortung. Der Gläubige kann durch Ungehorsam Gottes Wirken in ihm hindern. Wiederum gilt, dass Gott allein alle Kräfte zum Guten darreicht. Und nur darum kann ein Mensch überhaupt im Sinne Gottes wirken. Entscheidend ist, ob er sich dem Wirken Gottes öffnet oder verschließt. So wollen wir ja, ihn immer wieder neu um Wollen und Vollbringung bitten. Philipper 2, Vers 13, hier diese Verse. Damit er es in uns wirkt, dass wir uns seinem Wirken öffnen. Und dass er uns dann eben voll ausrüstet zu allem Guten, um seinen Willen zu tun, damit eben er in uns das wirke, was vor ihm wohlgefällig ist. Hebräer 13, 21. Er muss es wirken, aber wir wollen uns ihm nicht verschließen. Und dann noch abschließend zu diesem zweiten Punkt, Rettung vor inneren und äußeren Gefahren. Auch die gibt es. Auch das gehört zum Hindurchretten hinzu. Ja, der Herr Jesus, der Retter seines Leibes, er reinigt und heiligt seine Gemeinde, er nährt sie, er ist ja auch das Brot des Lebens und er pflegt sie auch. Und dazu gehört die Bewahrung vor äußeren Gefahren. Der Apostel Paulus schreibt ja an sehr vielen Stellen über Rettungen, die er erlebt hat aus großer äußerer und innerer Gefahr. Das heißt Rettung aus Verfolgung und Leiden durch Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Paulus nennt sie an einer Stelle einmal die verkehrten und bösen Menschen. 2. Thessalonicher 3, Vers 2. Und an Timotheus schreibt er in seinem letzten Brief, du aber folgst mir genau in der Lehre, in der Lebensführung, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Ikonium und Lystra zugestoßen sind. Was für Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr errettet. Ja, hier hat der Paulus diese Rettung erfahren. Und dann sagt er noch etwas, was wichtig ist, was wir nie vergessen dürfen. Und so werden alle, die in rechter Gottesfurcht, ja, das ist diese Eusebia, wozu uns die Gnade Gottes ja erziehen möchte, und so werden alle, die in dieser rechten Gottesfurcht leben, in Christus Jesus Verfolgungen zu ertragen haben. Also alle, die zum Leib des Christus gehören, werden in der einen oder anderen Art und Weise Verfolgungen zu ertragen haben. Es ist der Normalfall. Ja, sie sind keine Ausnahme, sondern Bestandteil unseres Erdenwandels. Und wir wissen, dass dahinter immer letztendlich nicht Menschen stehen, sondern der brüllende Löwe, Satan, der ständig auf der Suche ist, jemanden zu verschlingen. Und das schreibt der Paulus ja hier, Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Daher gilt es, wachsam und nüchtern zu sein und die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Vor allem eben auch immer wieder den Helm der Rettung und des Heils. Ganz wichtig. Und was sagt uns der Helm der Rettung und des Heils? Der Herr, unser Kyrios, unser Haupt, er rettet uns immer, immer. Entweder aus dem Rachen des Löwen oder er rettet uns hinein in sein himmlisches Königreich. Und das finden wir im 2. Timotheus 4, Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung im vollen Maße ausgerichtet würde und alle Nationen sie zu hören bekämen. Und so wurde ich aus dem Rachen des Löwen errettet. Ja, das ist ja die Situation, wo Paulus in Rom ist und verurteilt wird. Und hier bei seiner ersten Verurteilung ist er gerettet worden. Er konnte noch weiterhin die Botschaft verkündigen. Und dann heißt es hier, 2. Timotheus 4, Vers 18, der Herr wird mich auch künftig vor jedem bösen Werk bewahren, ja, Verheißung, und mich hineinretten in sein himmlisches Königreich. Ihm gebührt die Ehre in die Zeitalter, der Zeitalter hinein. Amen. Und das tut er, ja, das tut er auch bei uns. Wir wissen, wir werden auf jeden Fall gerettet. Wenn er uns hier von dieser Erde wegnimmt, dann rettet er uns in dem Moment hinein in sein himmlisches Königreich. Wir werden immer gerettet und bewahrt durch unseren Retter. Und das ist ja doch eine große Gewissheit, die wir haben dürfen. Ja, jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten. Ich habe noch zwei Seiten. Ich glaube, die schafft man noch. Weil dann ist das abgeschlossen, der Punkt. Ich habe erst überlegt, ob wir da Schluss machen, aber das ist nicht mehr viel. Ja, der vierte Punkt, beziehungsweise der dritte bei unserer Rettung, es ist ja die Hineinrettung. Ja, und es ist der wichtigste Punkt, wenn man so will. Ja. Christus rettet die Seinen hinein in sein himmlisches Königreich, hinein in die ja, vollständige Gemeinschaft, sage ich mal, mit ihm. Und entscheidend ist vor allem erstmal, ja, wann passiert das? Ja, wann passiert diese letzte große Rettung, die noch aussteht? Genau hier, Römer 5, Vers 9 zum Beispiel. Um wie viel mehr werden wir jetzt durch sein Blut gerecht gesprochen, durch ihn vom Zorn hinweg gerettet werden? Also wir wissen, heilsgeschichtlich steht der Tag Jahwes an, der große Gerichtstag, der Zorn Gottes wird enthüllt über alle Ungerechtigkeit der Menschen. Und bevor das beginnt, wird die Leibesgemeinde hinweg gerettet. Also wir haben hier mal eine zeitliche Angabe, die ganz wichtig ist. Und wir wissen ja auch, wie das geschehen wird, nämlich bei der sogenannten Entrückung. Ja, also Rettung vor dem kommenden Zorn. Dann Rettung, und das ist auch ganz wichtig, aus dem Leibe des Todes. Denn unsere Rettung ist erst abgeschlossen, wenn wir nach Geist, Seele und Leib vervollständigt sind, nämlich bei der Ankunft unseres Herrn Jesus. Dann erst ist unsere Rettung vollständig abgeschlossen. Erst wenn das vergängliche Unsterblichkeit angezogen hat, erst wenn wir seine Herrlichkeit nicht nur sehen, was ja schon viel wäre, sondern ihm gleichförmig gemacht worden sind, erst dann ist unsere Rettung vollständig. Denken wir noch einmal an Philipper 3, Vers 20, wo es ja geheißen hat, dass unser Bürgertum jedoch in den Himmeln ist, von wo wir als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten. Ja, das ist eben dieser dritte Teil jetzt. Und dann heißt es hier, Vers 21, der den Leib unserer gegenwärtigen Erniedrigung umgestalten wird, dass er gleichgestaltet sei dem Leib seiner Herrlichkeit, gemäß der Kraft, mit der er sich sogar das Weltall unterzuordnen vermag. Also das ist der große Rettungspunkt, der noch aussteht. Er gestaltet unseren gegenwärtigen Leib der Niedrigkeit um, und zwar so, dass er gleich ist dem Leib seiner Herrlichkeit. Das können wir uns nicht vorstellen, wenn wir die Offenbarung lesen und mal unseren Herrn Jesus sehen, wie er jetzt wirklich ist, ja, dann kriegen wir eine leichte Ahnung, was das einmal bedeutet. Und was ist mit den in Christus Entschlafenen, die den Leib der Sünde und des Todes abgelegt haben? Ja, wir kennen alle die tröstlichen Verse, 1. Korinther 15, sie werden ebenso verwandelt. Seht, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und zwar in einem Nu, in einem Augenblick, bei dem Schall der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden unverweslich auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Ja, und da wird dann all das, was wir jetzt erwarten, auch ja, eingelöst, sage ich mal, ja, in dem Moment. Und das heißt dann eben auch, wenn wir hier noch nach der zeitlichen Reihenfolge fragen, die beantwortet der Paulus ja im 1. Thessalonicher 4, dass die Lebenden eben den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen, denn die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und dann werden die übrig bleiben, eben gleichzeitig mit ihnen zusammen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Was für eine Verheißung. Und deswegen heißt es hier im Vers 18, so ermuntert und tröstet einander mit diesen Worten. Das ist diese feste Hoffnung eben, die wir haben dürfen, die nicht zu Schanden werden wird, ja, weil eben seine Liebe, sein Geist in unser Herz ausgegossen ist. Und da dürfen wir auch immer wieder Ausschau halten nach dieser großen Hoffnung, so wie es der Paulus an den Titus schreibt, Titus 2, Vers 13, in der Erwartung der glückseligen Hoffnung und leuchtenden Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Darin dürfen wir jeden Tag neu stehen, darauf dürfen wir immer wieder neu blicken und dazu muss er uns immer wieder auch Gnade geben, dass wir mit geistlichen Augen das sehen, weil das, was wir mit unseren irdischen Augen sehen, das will das oft verdecken. Ja? Aber mit geistlichen Augen dürfen wir hier diese Hoffnung, die leuchtende Erscheinung, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus, die Herrlichkeit unseres Vaters schon erkennen und uns auch daraufhin zubereiten lassen, reinigen lassen. So wie es der Titus hier auch geschrieben kommt im Vers 14, der sich selbst, also unser Herr Jesus, für uns dahingegeben hat, um uns loszukaufen von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Volk zum Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. So ein Volk darf die Gemeinde, die Leibesgemeinde werden, ja, dass die groß gekauft ist, die gereinigt ist und die jetzt auch eifrig bedacht ist auf gute Werke. Und wir haben ja das Mittel gehört, wir müssen und dürfen lernen, im Geist immer mehr zu wandeln. Dann tun wir automatisch die Werke, die er vorherbereitet hat. Ja, wir sind am Schluss. Ganz kurz noch Zusammenfassung. Unser Herr rettet seine Gemeinde heraus, hindurch und hinein. Und er folgt dabei dem gleichen Muster, wie er es an seinem Volk Israel einmal vorgeschattet hat und wie er es auch noch einmal an seinem Volk tun wird. Ja, das vollständige Hineinretten, die vollständige Erlangung aller verheißenen Güter steht eben bei uns, aber auch bei allen anderen Heilskörperschaften noch aus. Ja, wir dürfen uns da so verhalten, oder uns geht es da so wie den Zeugen des Alten Testaments. Hebräer 11, Vers 13 steht es ja. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne die verheißenen Güter erlangt zu haben, doch sie sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, nur Fremde und durchreisende Gäste auf der Erde zu sein. Und das sind auch wir jetzt, ja, nur Fremde und durchreisende Gäste. Und wenn wir die Entwicklungen in unserer Zeitsuppe beobachten, dann merken wir manchmal, wie sehr uns das alles fremd wird. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn uns das immer fremder wird, weil wir ja einheimisch beim Herrn sein. Und das hier ist Fremde und wir sind nur durchreisende Gäste und hat auch ein Ende. Alle Bedrängnisse unserer Jetztzeit bewirken Geduld, Bewährung und dann eben die feste Hoffnung, die nicht zu Schanden werden wird. Ja, wie heißt es hier? Auf Hoffnung hin wurden wir gerettet. Eine Hoffnung, die man aber sieht, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft auf das, was er schon sieht, aber mit geistlichen Augen dürfen wir sie schon sehen. Ja, über allen Verheißungen steht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge. Und so wollen wir jetzt schließen mit dem, ja, was er garantiert. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er wird uns auch hineinretten. Und das sagt auch Römer 8, Vers 30. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, die hat er auch verherrlicht. Und in diesem Vers fallen ja, so sagt es der Heinz Schumacher so wunderbar, ja, Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Hier schreibt der Paulus, als ob wir schon verherrlicht sind. Und so sicher ist es auch, dass er es an uns tun wird. Lob und Preis sei ihm, unserem Retter, ja, und unserem Vater. Und jetzt wollen wir noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Retter auch deines Leibes bist. Wir danken dir, dass du uns herausrettest, hindurchrettest und hineinrettest. Wir durften jetzt ja viele, viele Stellen lesen und alles im Schnelldurchgang und ja, für die Details blieb keine Zeit. Aber so ist es in dieser Zeit. Ja, wir haben nur irdische Lebenszeit und begrenzte Zeit. Du mögest durch deinen Geist jetzt in jedem Einzelnen das, was du uns allen zu sagen hattest, vielleicht an der Stelle auch wieder ins Bewusstsein rufen, dass wir vielleicht auch nochmal in dein Wort gehen, nachlesen. Aber wir danken dir für die große Hoffnung, die du auch für uns geworden bist. Ja, du wirst uns auch zum Ziel bringen, du wirst uns hineinbringen in die tatsächliche, vollständige Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dir, in deine Herrlichkeit. Wir können es nur erahnen, wir danken dir dafür und wir freuen uns auf diesen Tag und können immer wieder nur bitten und beten, Maranatha, komme du, Herr Jesus Christus, bald. Aber wir wissen, es hat alles seine Zeit und der Zeitpunkt ist perfekt abgestimmt. Und so wollen wir uns bis dahin von dir jetzt zubereiten lassen, dass du auch immer wieder ja, noch viel größer, noch mehr Platz in unserem Leben einnimmst, dass wir uns heiligen lassen, uns erziehen lassen, dass wir für deine Werke, die jetzt schon getan werden dürfen, zur Verfügung stellen. Das mögest du in jedem Einzelnen wirken. Und so wollen wir dir all unser Eigenleben, unser Ich-Leben immer wieder neu auf den Altar legen und dir hingeben, ans Kreuz hängen. Wir wissen, du allein bist unser Leben und so dürfen wir mit dem Apostel Paulus sagen, nicht mehr ich lebe ich, sondern mit dir, du bist unser Leben und in dir haben wir unser Leben. Das mögest du in jedem Einzelnen schenken. Und all denen, die noch nicht dieses Leben aus dir haben, ja, da mögen wir dich bitten, ja, werde du doch auch ihr Retter aus dieser gegenwärtigen Weltzeit. Rufe du heraus, du kannst es tun und wir danken dir, dass du mit uns zum Ziel kommst und mit deiner ganzen Schöpfung. Lob und Preis sei dir. Amen.